So, ich freue mich, heute Morgen jetzt auch hier vorne zu stehen. Und ich denke, ihr habt das schon wahrgenommen, jetzt einfach in den Begegnungen, die wir hatten, im Lobpreis, in einfach der Atmosphäre, der da ist, ist eine besondere Atmosphäre. Sigi und Frieda haben auch schon viel davon darüber gesagt, über die Auferstehung, über Jesus. Und ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, wie möchte ich starten? Und ich mache das einfach so. Und ich wünsche euch, ich wünsche dir persönlich frohe Ostern. Und ich möchte zusprechen, Jesus, er ist auferstanden. Hammer! Ich war mal gespannt, wie ihr als Gemeinde, wie lebendig und wie einheitlich ihr da seid heute Morgen. Und es kommt vielleicht an zwei, drei Stellen nachher nochmal vor, aber ich bin beeindruckt. Echt klasse. Und wenn wir sagen, er ist wahrhaftig auferstanden, dann ist aber auch so eine Frage, die mitschwingt, eine Frage, die mich irgendwie so bewegt hat. Und die Frage war, in welcher Weise und wie stark ist diese Botschaft der Auferstehung Teil deines Lebens, Teil meines Lebens. Und wir befinden uns aktuell in der Predigtserie Credo. Das glaube ich, ihr seht es hier. Und Grundlage für die ganzen Predigten, die wir haben jetzt hier, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Das heißt, jedes Mal, jeden Sonntag haben wir so einen Abschnitt, den wir uns da rausgreifen und den wir einfach uns genauer anschauen. Und das Glaubensbekenntnis ist einfach da auch so wertvoll, weil es wirklich in so einer Kürze und so einer Klarheit uns erinnert, uns als Familie Gottes, dass wir Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Und das verbindet uns. Und wenn ihr euch hier so umschaut, jetzt hier mit dem Credo und vielleicht die Farben sind jetzt auch hier noch weiter aufgenommen, auch an so Bildern, wenn ihr die seht, da steht auch Credo drauf. Und da gibt es auch so einzelne Zeugnisse. Und es ist total einfach, wenn ihr euch da mal die Zeit nimmt, das einfach auch mal zu lesen, was da einfach da an Glauben geteilt wird. Wo jeder auch von uns Teil der Gemeinde so die Möglichkeit hatte, da so ein Glaubensstatement zu geben und zu sagen, hey, was glaube ich denn? Ich möchte es mal formulieren und ich möchte es da einfach auch zu Papier bringen. Und das ist total, total beeindruckend. Und heute feiern wir Ostern und die Freude, die wir an Ostern haben, die verbindet uns mit allen Christen weltweit. Weil Jesus, er ist auferstanden. Ja. Okay. Soll keine Manipulation sein. War auch kein Strohfeuer hoffentlich. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei an dieser Auferstehungsfreude. Und im heutigen Abschnitt des Glaubensbekenntnisses, da geht es genau um diesen Abschnitt. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und in diesen kurzen Sätzen finden wir eigentlich das ganze Evangelium unseres Glaubens zusammengefasst. Das Leiden, der Tod und die Auferstehung von Jesus. Und diese Worte erinnern uns auch daran, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um uns zu erlösen, dass wir die Möglichkeit haben, durch den Glauben an Jesus Vergebung der Sünden zu bekommen und ewiges Leben bei Gott. Und das ist echt eine ganz richtig, das ist eine großartige Sache, das ist echt genial. Und gerade dieser zentrale Abschnitt, welchen unseren christlichen Glauben auch begründet, hat auch viele Herausforderungen. Und stellt viele auch in der heutigen Zeit für Herausforderungen. Es können da auch so gedankliche Hürden einfach aufkommen. In einer Welt, in der wir heute leben, wo Wissenschaft, wo Rationalität, wo die hoch bewertet werden, ist eine Vorstellung einfach schwierig, dass ja, sowas wie eine Auferstehung, dass sowas tatsächlich sein kann. Viele Menschen betrachten auch so das, was in der Bibel steht oder die biblischen Begebenheiten als bildlich gesprochen oder metaphorisch oder symbolisch und finden es ganz schwer, das als historische Tatsache zu akzeptieren. Die Auferstehung widerspricht irgendwie so den Naturgesetzen, die uns allgemein bekannt sind. Und für viele ist es einfach schwierig oder irgendwie eine Hürde zu glauben, dass es nach dem Tod dass es weitergeht, dass jemand den Tod überwinden kann und wieder zu Leben kommt. Und ihr kennt vielleicht auch diese Gedanken des Zweifelns, vielleicht auch diese Gedanken einfach auch mit dem aufrichtigen Auseinandersetzen, einfach auch mit diesen Fragen. Und mir kam das auch so vor, so wie in diesem Bild, ihr kennt das vielleicht auch zu Hause, wer jetzt Kinder hat, wer Enkel hat, wer das selber schon mal erlebt hat. Wir versuchen irgendwie das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, das, was wir hören, irgendwie so einzuordnen. Einzuordnen in unser Glaubensbild, in unser Weltbild. Und manchmal ist das so, manchmal passen die Dinge und manchmal passen die Dinge nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, oder wenn ihr das selber schon mal erlebt habt, wie das sein kann, wenn Dinge mal nicht passen und man denkt aber, sie müssen passen. Ja? Dann irgendwie, da kommen richtig Emotionen auf. Und das muss jetzt irgendwie da rein oder das muss doch irgendwie passen. Und die Auferstehung ist einfach so zentral und so wichtig. Paulus hat es auch aufgegriffen in dem 1. Korinther 15. Wenn ihr den mal lesen wollt, ist wirklich total wertvoll. Diese Verse, die da stehen, das ist wirklich so eine Abhandlung über die Auferstehung. Was einfach da alles drinsteckt und total wertvoll, das in der Gänze mal zu lesen. Aber da haben wir heute nicht die Zeit, deswegen nur ein kurzer Abschnitt. Ich lese einfach mal ab Vers 12. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Und das ist der Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also hier weist Paulus ganz zentral oder nur mal darauf hin, was für eine Bedeutung oder welche zentrale Bedeutung die Auferstehung hat. Und jetzt möchte ich im Folgenden einfach auch in meiner Predigt auf so ein paar Hürden oder so ein paar Hürden ansprechen, weil ich finde es total wichtig. Und ich finde es total wichtig auch zu sehen, dass unser Glaube nicht da beginnt, wo unser Verstand Dinge nicht mehr erklären kann, sondern dass er auch auf Tatsachen beruht. Und das ist echt, das ist wichtig und das ist zentral. Und da kommen wir jetzt so die einzelnen Abschnitte, nämlich da einfach so drüber gehen und ein bisschen was dazu sagen, was auch so meine Gedanken sind oder was mir da wichtig geworden ist. Und ihr könnt das für euch einfach auch dann prüfen. Gelitten unter Pontius Pilatus. Und ja, mit dieser Aussage, das ist eigentlich, fragt man sich, warum steht es da? Warum steht jetzt da gelitten unter Pontius Pilatus? Warum hat es Pontius Pilatus geschafft, jetzt hier hineinzukommen in das Glaubensbekenntnis? Und ich denke, es ist einfach wichtig zu sehen und zu erkennen, dass da eine zeitliche Verortung drinsteckt. Das heißt, das, was wir hier sehen, das, was wir bezeugen, das hat wirklich tatsächlich stattgefunden in der Geschichte. Und da gibt es auch Belege dafür, da gibt es Beweise, ich möchte gar nicht so groß drüber gehen, aber es gibt Beweise einfach im Neuen Testament. Da gibt es Zeugen, die vier Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, die berichten alle ganz ausführlich auch über die Kreuzigung. Es gibt außerchristliche Quellen von Jesus, von römischen Historikern, wer die vielleicht kennt, Tacitus, Flavius, Josephus, ein Schriftsteller, ein Politiker wie Plinius der Jüngere, und die haben die Verurteilung, die Hinrichtung von Jesus gesehen, wahrgenommen und darüber berichtet. Es gibt auch archäologische Funde und historische Texte. Ich möchte einfach mal kurz einen Abschnitt einfach mal vorlesen von dem Brief von Justus, Martyr, den er geschrieben hat an den Kaiser zur damaligen Zeit, 150 nach Christus. Das war der Kaiser Antonius Pius. Und dort schreibt er, und er zitiert da vermutlich auch die Bibel oder die Schrift oder was darin vorkommt und versucht es zu erklären. Da schreibt er: Die Worte aber, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, deuten auf Nägel hin, die am Kreuz durch Hände und Füße getrieben wurden. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen die, welche ihn gekreuzigt hatten, über seine Kleidung das Los und teilten sie untereinander. Und jetzt kommt das eigentlich Entscheidende, was er schreibt. Dass das so geschehen ist, könnt ihr aus Pontius Pilatus angefertigten Akten ersehen. Und da sehen wir nochmal diese zeitliche Verortung. Und es ist anzunehmen, dass Justus eigentlich es kaum gewagt hätte, diesen Brief an den Kaiser zu schreiben, wenn die Akten des Pilatus dem Kaiser nicht zugänglich gewesen wären. Und deswegen ist einfach das so ein Beleg, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele, der einfach historisch auch aufzeigt, das, was da geschehen ist, auch die Kreuzigung, das ist historisch belegt. Das ist vielleicht ähnlich, mich hat das ein bisschen so erinnert, oder diese Stelle, als der Frieder heute Morgen gestartet hat und hat gesagt, ja, ich bin da heute Morgen schon früh aufgestanden und im Nachbarsgarten, da haben Kinder gespielt und der Vater kam als erstes raus und hat was vorbereitet und die haben das gesucht. Und mich hat es an diese Stelle auch erinnert und an diese Belege, an diese Beweise, an diese Zeugen, weil ich bin der Nachbar von Frieder. Ja? Und wenn der Frieder jetzt mal irgendwas heute Morgen jetzt da losgelassen hätte, wo ich vielleicht nicht ganz so zu einer ganz anderen Überzeugung gekommen wäre, dann hätten wir sicherlich nochmal darüber geredet und gesprochen. Aber es hätte sicherlich geschafft, dass es irgendwo schriftlich verfasst wurde und dann wirklich ein Beleg gewesen wäre, der Bestand hätte, einfach über die Zeit. Ich habe eine andere Perspektive gehabt, das ist das Besondere vielleicht, ich habe Dinge anders wahrgenommen. Aber im Kern, was geschehen ist, haben wir beide das Gleiche so beschrieben. Der zweite Punkt, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und es ist so, dass ein leidender Christus, dass es oft irgendwie uns herausfordert oder herausfordern kann an unserem Wertegefühl. Ein leidender Christus widerstrebt unserem Wertegefühl. Das Leiden und der Tod Jesu am Kreuz, ja, wenn man das so betrachtet, dann steht es, da kann das irgendwie so im Konflikt stehen. Viele Menschen, wir schätzen das, wir schätzen Werte wie Glück, wie Wohlstand, wie Frieden. Und Leid wird eher als etwas Unangenehmes, als etwas Ungewünschtes betrachtet. In vielen Kulturen und Glaubensrichtungen werden Götter ja als mächtig, als unverwundbar dargestellt. Und Leid und Schmerz werden eher als Zeichen von Schwäche oder von Strafe gesehen. Und auch so ein leidender Christus widerspricht auch irgendwie so ein Wertegefühl von Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Was ist fair? Es kann schwierig sein zu akzeptieren, dass ein unschuldiger Mensch wie Jesus leiden und sterben musste, um für das Fehlverhalten anderer einzustehen. Und das war selbst bei den Juden so. Selbst die Juden konnten dem Leiden und dem Tod Jesu am Kreuz nichts Positives abgewinnen. Für sie war es klar, dass der Messias von Israel, dass er sie befreien wird. Er wird sie befreien von der Schmach durch die römische Besatzung. Und er wird sie einfach zurückführen, auch zu der einstigen Größen, die sie hatten unter dem König David. Doch gerade im Leiden Jesu. Und das Leiden Jesu, das nimmt mit dem Kreuz seinen Höhepunkt. Da kommt Gott den Menschen nahe. Und deswegen hat das Kreuz für uns auch eine ganz besondere Bedeutung. Eine Bedeutung der Liebe. Das Leiden Jesus offenbart die bedingungslose Liebe Gottes zu uns als Menschen. Es hat eine weitere Bedeutung, auch eine symbolische Bedeutung und eine tatsächliche Bedeutung für Erlösung. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus die Sünden der Menschheit auf sich genommen und die Menschheit mit Gott versöhnt. Die Bedeutung von Vergebung. Das Kreuz Christi steht für die Vergebung der Sünden und die Möglichkeit, einen neuen Anfang zu machen. Du kannst einen neuen Anfang machen, wenn du der Botschaft glaubst. Solidarität. Das Kreuz Christi ist ein Symbol der Solidarität mit den Leidenden und Unterdrückten in dieser Welt. Und es ist ein Symbol für Hoffnung. Es symbolisiert Hoffnung und es ist die Hoffnung und die Freude, die wir heute Morgen geteilt haben, auf ein ewiges Leben. Und der Hinweis im Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus unter Pontius Pilatus gelitten hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er starb und dass er begraben wurde, der zeigt auf, dass Gott sich mit dem Leid in dieser Welt eins macht. Und vielleicht habt ihr Jesus-Filme gesehen oder irgendwas über die Kreuzigung oder Auferstehung so in den letzten Tagen. Aber wenn Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht und der Vorhang im Tempel zerreißt, dann ist das ein ganz starkes Zeichen dafür, hey, jetzt ist eine Zeit da, wo eine Nähe zu Gott wieder ganz persönlich möglich ist. Und das Großartige daran finde ich auch, dass es nicht nur ein Privileg für Jesus allein ist, sondern Jesus war der Erste. Er war der Erste, der den Weg zum Vater freigemacht hat, und er lädt uns ein, diesen Weg zu gehen und ihm darin nachzufolgen. Und ich habe jetzt hier etwas, das das beschreibt, vielleicht die ersten zwei Abschnitte, die jetzt hier stehen, habe ich hier aus Philipper noch einen Text mitgebracht, den ich gerne vorlesen möchte. Kannst gerne auf dich wirken lassen oder die Augen schließen, aber das einfach mal auf dich wirken lassen, was Gott da spricht in seinem Wort. Ab Vers 5. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er es nicht gering, daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr, und so wird Gott, der Vater, geehrt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und diese Stelle, als erstes, wenn man sie liest, sieht man, Tod kommt nochmal vor, und mir ist einfach nochmal so bewusst geworden, die weist darauf hin oder will nochmal deutlich machen, ja, Jesus, er ist wirklich gestorben. Er war ganz Gott, er war ganz Mensch, aber er ist wirklich gestorben. Und es gibt in der Bibel keine ausführliche Darstellung über den Abstieg in das Totenreich, aber es gibt verschiedene Stellen, die darauf hinweisen, die Bedeutung erklären. Und wir können jetzt nicht auf die Stellen eingehen, aber die Bibelstellen deuten darauf hin, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz in die Unterwelt hinabgestiegen ist, um dort den verstorbenen Seelen das Evangelium zu verkünden. Das heißt, die frohe Botschaft, die bleibt nicht nur auf die Lebenden beschränkt, sondern sie trifft auch auf die, die schon gestorben waren, damit sie auch die Möglichkeit haben, ja, an der Gnade, an der Freude, an dem Evangelium teilzuhaben, mit einbezogen zu sein. Und einfach vielleicht nur so zwei Vorstellungen, wenn man sagt, wie haben denn Menschen denn früher gedacht zu der Zeit? Wie haben denn die Juden gedacht über das Totenreich? Und die Vorstellungen, die sind auch verschieden, die sind auch vielfältig, die sind komplex. Aber es gibt vielleicht so Hauptrichtungen. Und eine Hauptrichtung im Judentum, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das war, dass die Seele nach dem Tod des Verstorbenen in ein Totenreich kommt, das Sheol genannt wird. Und da trifft sie mit anderen Seelen zusammen, die das gemeinsam haben, dass sie auf ihre Auferstehung warten. Und es gab eine Vorstellung bei den Griechen, die war so, dass die meisten oder viele, die Hauptströmung der Griechen, die glaubten da an eine Unterwelt, die war Hades genannt. Und dort regiert der Gott Hades in dieser Unterwelt, und da gibt es verschiedene Bereiche, in denen der Verstorbene je nach seinem Verhalten platziert wurde. Da gab es auch so eine Geschichte mit so einem Fährmann, so verschiedene Dinge, aber das ist gar nicht so wesentlich jetzt. Aber wichtig ist nochmal zu sehen, dass in beiden Fällen sich diese Wörter auf den Zustand des Todes in der Unterwelt beziehen, in dem die Seelen der Verstorbenen existieren, solange bis sie gerettet werden und bis sie verurteilt werden. Und das unterscheidet sich auch, vielleicht wenn man das zusammenbringen möchte, mit der Hölle, im Verständnis von der Hölle, die es ja natürlich auch, die es tatsächlich gibt, aber die Hölle ist der endgültige Zustand der Trennung zu Gott. Und das ist nochmal wichtig, das hier zu sehen. Aber der ganze Bereich, einfach was da geschieht, das ist einfach etwas, das geht aus unserem Weltlichen hinaus in das Übernatürliche. Und deswegen ist das Hinabgestiegensein Jesu in den Tod auch etwas, was unsere Denk- und Sprachmöglichkeiten übersteigt. Aber was wir doch festhalten können, was ich festhalten möchte an dieser Stelle, ist, dass Jesus als Unschuldiger die Konsequenz auf sich nahm, die uns treffen sollte. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und jetzt kommt die Freude, die wir teilen dürfen. Und da heißt es, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und so die Geschehnisse am Ostermorgen, ich glaube, die müssen für die Beteiligten, für die dabei waren, eigentlich unbeschreiblich gewesen sein. Wir lesen da, wenn man die verschiedenen Evangelien, hat vorher kurz so angedeutet, die unterschiedlichen Perspektiven, die es auch gab. Aber da war so ein Erdbeben, ein starkes Beben. Und der Engel des Herrn, der war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten und er hat den Stein weggewälzt und hat sich draufgesetzt. Wenn man das so liest, da gibt es so viele, viele Dinge einfach, wo man denkt, wie majestätisch ist das, haben wir vorher auch gesungen. Oder wie hat Gott hier einen Plan, der jetzt zu seiner Vollendung kommt. Und in so einer ganzen, auch in so einer gewissen Ruhe Gottes, die da drin steckt, aber uns und die Welt totales Durcheinander. Das ist irgendwie so zwei Bereiche, die ich total spannend finde. Er setzt sich da so auf den Stein und die ersten natürlich, die im Grab waren, das waren die Frauen. Und das Grab war leer. Und der Engel erklärte den Frauen, dass Jesus auch verstanden sei und er hat sie aufgefordert, den Jüngern zu sagen, ja, dass sie ihm nach Galiläa vorausgehen sollten. Und das hat schon was, also was da geschieht. Und ich habe mich gefragt, wie denken wir eigentlich über den Tod? Was ist denn nach dem Tod? Und für viele Menschen ist selbstverständlich, dass der Beitrag durch das eigene Leben mit dem Tod keineswegs endet. Und man wünscht sich, irgendwie wünscht man sich das, dass nach seinem Lebensweg, nach seiner Lebensarbeit, nach all dem, was man getan hat, dass irgendetwas das eigene Leben überdauert, dass etwas weitergeht. Zum Wohl der Menschheit, zum Wohl der eigenen Familie, zum vielleicht einen Fortschritt im Beruf, im Beruflichen irgendwo. Aber die Überzeugung ist da und die Gedanken, dass das irgendwie, ja, wir wissen, der Mensch ist tot, die Person ist tot, aber die Überzeugungen, die Gedanken und die Errungenschaften, die können weiterleben. Und das fand ich irgendwie so ein entscheidender Punkt. Und das ist ein Punkt, der auch heute so kontrovers diskutiert wird. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die unterschiedlichen Hypothesen zum Tod Jesu und am Kreuz und auf das leere Grab eingehen, da gibt es starke Indizien, die da sind. Und das eine ist einfach so, das Grab ist leer. Wir stehen da davor und das Grab ist leer. Und das Grab war bewacht, streng bewacht von den Römern. Und das Grab ist leer und es ist keine Leiche gefunden. Und ich finde das einfach so genial. Und da drin liegt das Grabtuch, ist ja noch geschrieben, sauber zusammengelegt, liegt es da drin. Das ist einfach so die Größe Gottes, wie da drin steckt und auch so die Ruhe. Das Zweite, die Zeugen der Auferstehung. Das heißt, viele Menschen haben das gesehen. Paulus schreibt es, wenn das mal nachliest im Korintherbrief, wie viele da Jesus auch danach nach der Auferstehung begegnet sind. Wie viele Zeugen es gab für die Auferstehung. Und wie Paulus auch da sozusagen seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt hätte, wenn er das damals so in die Bibel rein, oder die Schriften waren ja da auch dann bekannt oder waren auch öffentlich. Und wie viele sich da dagegen auch, sagen wir mal, gewehrt hätten, dass es da zustande kommt oder dass es niedergeschrieben wird. Und ja, genau die Begegnungen der Auferstandenen. Das ist für mich so ein starker oder der stärkste Indiz eigentlich, dass die Jünger, wenn die irgendwie eine Lüge geglaubt hätten und nur gedacht hatten, hey, jetzt machen wir mal das vor, Jesus ist auferstanden. Ich glaube nicht, dass sie weiter ihren Weg so gegangen wären. Denn bis auf einer sind alle den Märtyrertod gestorben. Sie haben alle mit ihrem Leben bezahlt für die Wahrheit, die dort geschehen ist, dass Jesus auferstanden ist. Aber das nur als kleiner Einschub. Und jetzt komme ich so langsam zum Abschluss. Die entscheidende Frage war, wer war oder Jesus Christus? Wer war Jesus Christus? Ein Prophet, der zu seiner Zeit eine bedeutende religiöse Figur war. Eine historische Figur, die in Palästina im ersten Jahrhundert nach Christus lebte und eine bedeutende Rolle in der religiösen und politischen Landschaft hatte. Ein weiser, spiritueller Lehrer oder heiliger Mann, der eine wichtige Botschaft von Mitgefühl, Toleranz und Gerechtigkeit vermittelt hatte. Ein Weltverbesserer mit wertvollen Überzeugungen. Eine mythische Figur, deren Lehren und Taten im Laufe der Zeit verzerrt und ausgeschmückt wurden, um eine religiöse Bewegung zu begründen. Wer war Jesus Christus? Und als ich daheim war und das so vorbereitet hatte, da war ich genauso an dieser Stelle, dachte ich, wie genial ist das? Ich habe hier geschrieben, liebe Gemeinde, die Freude für uns als Nachfolger und Gläubige, die Freude an Ostern ist, wir blicken nicht auf den Ostern in der Geschichte zurück und fragen, wer war Jesus Christus und was hat er bewirkt? Nein, wir können voller Freude sagen, Jesus Christus ist. Jesus Christus, ja, ist auferstanden. Amen. Halleluja, ja, ihr seid dabei. Voll gut. Das wollte ich gerade gar nicht. Aber ja, ihr seid dabei, das ist gut. Aber Jesus Christus ist. Das, Amen, er ist auferstanden, ja. Nee, also ich genau, ihr seid dabei, voll gut. Also, okay, nochmal. Dürft ihr kurz Pause machen? Jesus Christus ist, also er ist, er ist. Und er war nicht, es war nicht was. Und es lebt nicht ein Konzept, es lebt nicht eine Idee, es lebt nicht eine Weisheit von Jesus Christus weiter. Nein, er blieb nicht im Grab, er ist herausgetreten und ist der, der den Jüngern begegnet ist. Er ist der, der den Frauen begegnet ist. Und ist der, der dir heute Morgen begegnet und begegnen möchte. Amen. Amen. Er ist auferstanden, ihr seid dabei. Voll gut. Genial. Genau, jetzt kam es nämlich. Jesus Christus ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Amen. Wenn das Neue Testament von der Auferstehung Jesu Christi redet, dann ist damit keine Rückkehr zu dem bisherigen Leben gemeint. Auferstehung beinhaltet eine völlig neue Lebensqualität. Und diese neue Lebensqualität, die ist uns jetzt schon zugänglich. Noch nicht im vollen Umfang, aber wir können jetzt schon daran Anteil haben. Das heißt, ist auch wichtig, Jesus ist nicht in ein Leben nach dem Tod zurückgekehrt, wie es vorher war, sondern Jesus ist zu einem völlig neuen Leben hindurchgedrungen. Er hat den Tod hinter sich gelassen. Wie es im Korintherbrief steht, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod hatte kein Anrecht mehr auf Jesus. Jesus Christus, oder sage ich mal, die Kraft, Gottes Kraft, die Kraft Gottes, die ist in Jesus Christus in seinem Tod so mächtig geworden, dass er lebendig wurde und ewig lebt und ewig leben wird. Und das Lobpreisteam darf jetzt schon nach vorne kommen. Und das möchte ich dir morgen auch zusprechen. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sie ist in uns, sie ist in dir und sie ist in mir wirksam. Wenn wir Jesus als unseren persönlichen Retter annehmen. Wir haben Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf einen neuen Körper, der unsterblich und vergänglich ist und der nicht den Begrenzungen des menschlichen Körpers, so wie wir sie kennen, unterlegen ist. Und wenn ich so die Predigt zusammenfassen möchte, oder das, was auch da geschehen ist, auch in Ostern, dann fasst es, glaube ich, dieser Satz sehr gut zusammen. Gott, er geht in den Tod des Menschen, damit der Mensch in das Leben Gottes eingehen kann. Ihr Lieben, wir haben einen genialen Gott. Wir haben einen genialen Gott, der nicht wegschaut von dem Leid in dieser Welt. Wo es nicht irgendwie möglich werden muss, durch Askese oder irgendwelche Dinge dieser Welt zu entfliehen, um in einer höheren Sphäre irgendwie einem Gott zu begegnen, sondern nee, den Gott, der dich kennt, der mich kennt, der kommt hinein in unser Leid, er kommt hinein in unser Versagen. Und wie können wir jetzt auf die Auferstehung reagieren? Wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben verändern lassen. Wir können unsere Sünde bekennen, um Vergebung bitten, unsere Herzen öffnen, um seine Liebe und seine Gnade zu empfangen. Auferstehung heißt nicht weiterleben wie bisher, weiterleben wie vorher. Auferstehung heißt anders leben, neu leben, verwandelt leben. Auferstehung heißt, Gott verwandelt mich, verändert mich, schenkt mir neues Leben über den Tod hinaus. Und jetzt komme ich zu der Frage vom Anfang zurück, in der ich gefragt habe, in welcher Weise und wie stark ist diese Botschaft der Auferstehung Teil deines Lebens? Denk da vielleicht mal kurz drüber nach. Und dann möchte ich uns einfach noch einladen. Wenn du das möchtest, wir jetzt einfach gemeinsam aufstehen. Du darfst stehen bleiben. Und ich finde das Glaubensbekenntnis, das ist so wichtig und ist so zentral, dass wir das einfach gemeinsam sprechen. Und wenn du möchtest und die Überzeugung hast, ja, das bekenne ich, dann darfst du das mitsprechen. Wenn du das irgendwie jetzt nicht möchtest oder einfach nur da zuhören möchtest, darfst du das auch, da ist eine Freiheit da. Aber ich denke, bevor wir jetzt dann weitergehen mit dem nächsten Lied, dass wir dieses Glaubensbekenntnis noch einmal gemeinsam sprechen als Gemeinde, die wirklich bekennt, dass Jesus lebendig ist, dass er auferstanden ist und dass er uns begegnet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und